Okay, jetzt würde ich gerne die Diskussion eröffnen. Vielleicht haben Sie, habt hier die eine oder andere Frage.
Ich wollte noch mal fragen, wie hast du das im ersten Band geschrieben?
Wie lange? Also das ist schwer zu sagen. Ich habe die allerersten Überlegungen für so eine Biografie, die haben ziemlich genau vor 10 Jahren angefangen. Aber da war mir nicht klar, ich schreibe eine, sondern boah, ich schreibe halt mal so ein Konzept, wie sollte die eigentlich aussehen? Und dann diskutiere ich das mit dem, mit jenem, war aber mit anderen Sachen beschäftigt. Ich habe in der Zeit ein anderes Buch, also in diesen vergangenen 10 Jahren ein anderes Buch geschrieben. Ich habe so einen zweibändigen Kommentar zum Anfang des Kapitals geschrieben. Der zweite Band ist 2013 erschienen. Ich habe ganz viele Aufsätze zu Marx Forschungen in den 1870er Jahren zur Kritik der politischen Ökonomie geschrieben. Also insofern lief dieses Biografieprojekt mit, aber es war nicht so die Hauptsache. Und seit 4, 5 Jahren ist es faktisch die Hauptsache. Ich habe auch 2016 meine Professur an den Nagel gehängt, damit ich mich also darauf konzentrieren kann. Also da mache ich fast nichts anderes. Nur das hatte jetzt nicht nur mit diesem ersten Band zu tun. Also man muss schon auch ein bisschen eine breitere Perspektive haben, um dann diesen ersten Band schreiben zu können. Insofern solltest du nicht jetzt hochrechnen, aha, für den ersten Band 10 Jahre, für die Bände 2 und 3 dann noch 20 Jahre. Wo sind wir dann im Jahr 2038? Also ich hoffe, ein bisschen eher fertig zu sein.
Und bis zu welchem Jahr planst du den zweiten? Also jetzt bist du bei 1850?
Also das kommt wirklich drauf an, wann er erscheint. Also wenn ich das wirklich jetzt 2020 schaffe, dann wird es nicht so furchtbar viel weitergehen, 1845, 46. Wenn ich mir doch noch ein bisschen mehr Zeit lasse, dann wäre es ganz schön, bis 48, 49 die Revolution zu kommen. Ursprünglich war mein Plan, eigentlich zwei dicke Bände zu machen mit der Revolution 48, 49 als Einschnitt, weil das ist wirklich für Marx war das ein lebensgeschichtlicher Einschnitt. Er muss dann ins Exil nach London gehen und auch ein Werk geschichtlicher in London im Britischen Museum fängt er nochmal ganz von vorne an, sich mit der Ökonomie auseinanderzusetzen. Er entwickelt da, also in den 40ern hat er auch Ökonomie gemacht, aber da hatte er eigentlich eine kritische Anwendung der bürgerlichen Ökonomie, etwa gegen Proudhon. Ab 1850 fängt wirklich eine Kritik der kategorialen Grundlagen der Ökonomie an. Also das wäre ein schöner, sowohl lebensgeschichtlich als auch werkgeschichtlicher Einschnitt gewesen, wo man dann 2 Bände draus machen kann. Aber so weit bin ich halt nicht gekommen bis zu diesem Jahr.
Das wollte ich auch noch fragen, weil wenn Marx so viel mit Rechtswissenschaften und Religionen
Ökonomie, es ist ganz hübsch in der Dissertation, da geht es unter anderem um die Gottesbeweise und Marx macht da bereits ein paar Bemerkungen zum Geld. Es taucht da dieses Problem auf, dieser ontologische Gottesbeweis, der ja gesagt hat, wenn ich ein vollkommenes Wesen denken kann, dann muss ich auch die Existenz mitdenken, sonst wäre es nicht vollkommen. Also muss Gott existieren, wenn ich ihn denken kann. Immanuel Kant hat erwidert, die Existenz ist keine inhaltliche Bestimmung. Ich kann alles Mögliche denken, ohne dass das existieren muss. Marx kritisiert jetzt im Grunde genommen beide Positionen und sagt, naja, natürlich, wenn die Menschen davon überzeugt sind, dass der Gott existiert, dann hat er gesellschaftliche Wirksamkeit. Aber das gilt nicht bloß für den christlichen Gott, das gilt für jeden Gott. Und umgekehrt, wenn man das kritisiert, also wenn in einer Gesellschaft, wo es diese Götter nicht gibt, da wird man jedem beweisen, dass es seinen Gott nicht gibt. Und dann macht er einen hübschen Schlenker zum Papiergeld und sagt, das ist mit dem Papiergeld genauso. In einer Gesellschaft, die kein Papiergeld kennt, wird man drüber lachen, dass die Menschen glauben, dieses Papier hat irgendeinen Wert. So ähnlich wie sie über die fremden Gottesvorstellungen lachen. Allerdings wird es nicht weiterverfolgt, das ist mehr so eine Art Allgemeinbildung, was da bei Marx zugutekommt. Ökonomische Themen kommen dann stärker 1842, als er Redakteur der Rheinischen Zeitung ist. Er muss sich mit konkreten ökonomischen Fragen, also etwa dem berühmten Holzdiebstahlsgesetz, beschäftigen. Also den Armen war es vorher erlaubt, das Fallholz, also was abgefallen war, totes Holz im Wald einzusammeln. Das wurde gesetzlich dann irgendwann verboten. Also hatte die arme Bevölkerung kein Heizmaterial mehr. Und es war aber auch eigentlich nicht so im Bewusstsein der Menschen, warum das etwas Strafbares sein soll, das Holz, was auf dem Boden liegt, was dort verfault, warum darf ich das nicht aufnehmen und zu Hause verfeuern? Und da wurde dann Marx klar, hoppla, es geht jetzt hier gar nicht so um abstrakte Rechtsprinzipien, sondern es geht um Eigentum, wer hat Zugriff, es geht um ökonomische Interessen. Damit ist aber erstmal noch gar keine ökonomische Theorie verbunden gewesen. 1843, also schreibt er erstmal Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, also da arbeitet er sich dann nochmal am Recht ab. Und in den Schriften für die deutsch-französischen Jahrbücher, vor allen Dingen in diesem Text zur Judenfrage, da kommt er im zweiten Teil dann nochmal sehr stark auf Geld zu sprechen. Und da hat er sehr wahrscheinlich zwischendrin das Manuskript von Moses Hess gelesen über Geld und wurde da sehr stark beeinflusst. Also auch, es ist erstmal ein philosophischer Zugang zur Ökonomie 1843. 1844 verstärkt sich das mit der Entfremdungstheorie. 1845 rückt er da ganz oder teilweise, das ist eine heiß umstrittene Frage, ab. Aber auf jeden Fall fängt er an, sich mit empirischer Forschung, mit Wirtschaftsgeschichte zu beschäftigen. Philosophie ist ein Schimpfwort in der Zeit. Und da studierte dann auch Ricardo und andere Ökonomen, noch nicht im Original, in französischer Übersetzung, er kann kein Englisch. Und erst in den 1850er Jahren geht dann wirklich das umfassende Ökonomiestudium in den Originalsprachen los. Also auch das ist eigentlich ein Prozess bei Marx. Da kann man nicht sagen, genau hier fängt es an und da geht die Post ab. Und das muss ich vielleicht auch noch sagen, für mich jetzt, was so dieses Faszinierende an dieser Biografie ist, warum die Arbeit auch dauernd Spaß macht, ist die wahnsinnige Lernfähigkeit von Marx mitzukriegen und die Bereitschaft, Eigenes in Frage zu stellen. Und das sind nicht so einfache, lineare Prozesse, wo das immer besser und immer vollkommener wird. Nee, das sind jede Menge Sackgassen, in die er da rennt. Es sind politische Konflikte, wo er dann auch sieht, oder hat er jetzt irgendwie aber die falsche Seite stark gemacht. Es gibt ja so ein sehr traditionelles, von vielen Marxisten hochgehaltenes Bild, da wird Marx einfach immer nur besser. Das ist so, er war immer schon gut und dann wird er noch besser. Die Wirklichkeit ist viel komplizierter, aber auch viel, viel spannender und das ist für mich auch so ein Impuls, da dran zu bleiben.